Glückwunsch erstmal.
Herzlichen Dank.
Wie hört sich das an in Ihren Ohren, Bundeskanzler?
Muss ich mich noch dran gewöhnen.
Mhm. Man sagt ja immer, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Auch heute?
Ja, das war ein spannender Tag heute. Ein außergewöhnlicher Tag. Das erste Mal, dass zwei Wahlgänge notwendig geworden sind. Aber es gibt viele Länder auf der Welt, die hätten dieses Problem gern. Innerhalb von einem Tag zwei Wahlgänge machen zu können. Und am Ende des Tages gibt es eine neue Regierung. Mhm. Also es ist außergewöhnlich, aber es ist am Ende des Tages eine neue Regierung mit einer stabilen parlamentarischen Mehrheit.
Ich habe mitgekriegt, wie Ihre Frau am Rande gesagt hat, was ein Ritt. Trifft's das?
Ja, meine Familie hat das wahrscheinlich sogar noch mehr so empfunden als ich. Ich war sozusagen im Zentrum des Sturms. Aber es war ein spannender, anspruchsvoller Tag.
Und trotzdem muss ich fragen, wie nahe geht einem das? Das ist dann doch das erste Mal, das gab es bisher nicht. Man sitzt dann dort und wartet auf das Ergebnis und erfährt, man ist der Erste, bei dem es beim ersten Mal nicht geklappt hat.
Wie das wirkt, kann ich Ihnen ehrlich gesagt heute noch gar nicht sagen. Vielleicht kann ich das nach Ablauf von ein, zwei Tagen besser beurteilen. Ich bin froh, dass es im zweiten Wahlgang dann wirklich mit einer sehr, sehr klaren Mehrheit möglich wurde. Und das gibt mir auch die Zuversicht, dass wir in der Koalition CDU, CSU und SPD jetzt wirklich vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten. Das ist keine Belastung der Koalition für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Ich glaube, dass wir jetzt gemeinsam gut starten werden. Das Verhältnis zwischen uns, der Union und der SPD ist gut, vertrauensvoll, gewachsen auch in den Koalitionsverhandlungen. Lars Klingbeil und ich entwickeln eine wirklich gute, kollegiale, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich bin zuversichtlich.
Aber haben Sie darüber vorher einmal nachgedacht, wenn man den Tag durchspielt, dass das schief gehen könnte? Ich hatte den Eindruck, irgendwie hat da nicht so richtig.
Ja, doch. Ich habe das angesprochen und unser Grundgesetz und auch die Geschäftsordnung des Bundestages sehen dafür ja auch entsprechende Regeln vor. Es ist ja nicht so, als ob es das nicht geben könnte. Unsere Verfassung kennt das, sogar mehrere zweite Wahlgänge und einen dritten Wahlgang. Die Geschäftsordnung des Bundestages kennt das, wie das dann auch abzuwickeln ist. Also unsere Institutionen, das Grundgesetz und der Bundestag sind auf eine solche Situation vorbereitet. Die einzige Frage, die wir heute klären mussten, bekommen wir eine breite parlamentarische Mehrheit, mindestens zwei Drittel, zusammen, um eine Frist zu verkürzen. Sonst hätten wir erst Freitag wieder wählen können. Und so hat es heute eine einvernehmliche Entscheidung gegeben, den zweiten Wahlgang heute zu machen. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass unsere Demokratie gut funktioniert.
Was haben Sie Ihren Leuten gesagt, als Sie dann danach, nach diesem ersten Wahlgang hochgekommen sind? Guckt man da mal allen tief in die Augen und sagt, wer war's?
Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe das auch gegenüber der SPD nicht getan, weil ich nicht möchte, dass wir jetzt hier Ursachenforschung betreiben, die uns zu keinem Ergebnis führen wird. Wir wissen es nicht. Es sind 18 einzelne Abgeordnete gewesen. Das mögen sogar unterschiedliche Motive gewesen sein. Ich kann nur sagen, ich habe in meiner Fraktion, in der Unionsfraktion, zweimal heute im Laufe des Tages wirklich stehenden Beifall bekommen.
Also war es die SPD?
Bewegend, berührend. Das weiß ich nicht. Und ich will es auch gar nicht unterstellen. Es hat 18 Kolleginnen und Kollegen aus beiden Fraktionen gegeben, die sich im ersten Wahlgang nicht dazu entscheiden konnten, mich zu wählen. Das habe ich zu respektieren. Im zweiten Wahlgang war es anders.
War es denn wirklich verwunderlich nach dem, was vorher alles passiert ist? Viele waren ärgerlich auf Sie, weil Sie ein Wahlversprechen, was die Schuldenbremse angeht, gebrochen haben, weil Sie mit der AfD zusammenarbeiten, will ich es nicht nennen, da würden Sie wahrscheinlich widersprechen, aber sozusagen die AfD genutzt haben, um eine Abstimmung durchzukriegen.
Ich habe die AfD nicht genutzt. Wir haben im
Aber viele
Januar
sind sauer gewesen, Herr Merz.
Ja, das stimmt. Wir haben harte Auseinandersetzungen in der zu Ende gegangenen Wahlperiode zwischen Opposition und Regierung gehabt. Ich war der Oppositionsführer. Ich habe da nicht Softball gespielt. Natürlich, ich habe die SPD hart attackiert, ich habe den Bundeskanzler herausgefordert. Das umzulegen, umzuswitchen und zu sagen, wir gehen jetzt gemeinsam in eine Koalition, ist nicht so ganz leicht. Aber das ist unsere Demokratie nun einmal. Wir haben alle unsere Standpunkte, wir tragen unsere Auseinandersetzungen miteinander aus. Dieser Wettbewerb, dieser politische Wettbewerb im Deutschen Bundestag macht uns alle stärker und besser. Und dann muss man am Ende des Tages auch in der demokratischen Mitte eines Landes zusammen regieren und zusammen arbeiten können. Und das haben wir heute gezeigt.
Und da gucken tatsächlich alle drauf, weil die Lage wird nicht einfacher. Die AfD hat heute im Prinzip sich gefreut, hat so am Rande irgendwie wieder gesagt, ja Mensch, im Prinzip braucht man Neuwahlen. Seht mal her, es funktioniert wieder nicht.
Naja.
Haben Sie die nicht wieder dichter im Nacken
dadurch? Nein, die AfD freut sich ja über alles, was scheitert in diesem Land. Die AfD macht es ja sozusagen zu ihrem Programm, das Scheitern sozusagen zu nutzen, um stärker zu werden. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir dieser Partei auch den Nährboden entziehen.
Also ist es gut, dass sie als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft
wird? Das kann ich nicht beurteilen, Frau Atalay, weil dieses Gutachten richtigerweise noch nicht veröffentlicht worden ist. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Es wird jetzt im Bundesinnenministerium richtigerweise ausgewertet und ich werde mir die Auswertung anschauen. Aber unabhängig davon, zu welchen Schlussfolgerungen das führt, 10 Millionen Wählerinnen und Wähler haben bei der letzten Bundestagswahl diese Partei gewählt. An die wende ich mich und sage ihnen, wir wollen es jetzt wirklich besser machen, damit es nicht weiter eine Notwendigkeit gibt, eine gesichert rechtsextreme Partei in Deutschland zu wählen. Das ist der Auftrag dieser Koalition.
Wie wollen Sie die erreichen? Ihre Vertrauenswerte, nenne ich sie mal, sind im Moment nicht die besten. Die Regierung startet tatsächlich unter sehr schwierigen Umständen. Da frage ich mich, wie erreicht man gerade die, die sich ohnehin schon abgewendet haben?
Ganz ehrlich, wenn ich es so offen sagen darf, mir ist das viel lieber als der Start der letzten Regierung auf einem sehr hohen Zustimmungsniveau. Und da wurde das immer schlechter und die Stimmung wurde immer schlechter. Ich glaube, dass wir jetzt eine realistische Einschätzung sehen bei den Wählerinnen und Wählern. Die sind skeptisch, ob denen das gelingt. Ich sage den Kollegen, die heute mit mir zusammen in diese Bundesregierung eingetreten sind, die heute vereidigt worden sind, wir müssen jetzt liefern.
Also keine Selfies, lieber unbeliebter und beliebter werden.
Nein, ich möchte, dass wir einfach jetzt mal ohne Pomp und ohne überflüssige Shishi regieren, dass wir gut arbeiten. Deswegen sagen wir auch Verantwortung für Deutschland. Wir sind nüchtern an der Arbeit. Und das erwarten, glaube ich, die Wählerinnen und Wähler in ihrer Mehrheit von uns. Und diesen Anspruch wollen wir einlösen.
Diese Nüchternheit kann auch manchmal schwierig werden. Können Sie jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht sagen, wir packen jetzt das als erstes für euch an? Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass auch gerade in der Vergangenheit, das haben Sie bei Herrn Scholz immer kritisiert, dass immer alles so verklausuliert war. Es war so ein bisschen nüchtern, wir müssen jetzt mal arbeiten, aber die Leute wollen auch mal ein bisschen...
Ja, wir wollen ja auch vor den Sommerferien noch einige Entscheidungen treffen. Wir wollen noch einige Entlastungsmaßnahmen auf den Weg bringen, was unsere furchtbare Bürokratie betrifft. Wir werden einige Gesetze abschaffen. Wir haben schon 25 Beauftragte nicht mehr der Bundesregierung. Ich werde heute Abend im Kabinett noch einen entsprechenden Beschluss herbeiführen, dass diese Stellen gestrichen werden. Wir werden die Bürokratie wirklich in Deutschland drastisch zurückbauen. Wir werden steuerpolitische Entscheidungen treffen, noch vor den Sommerferien. Wir werden ein Arbeitsprogramm für die nächsten Wochen machen, in gut vier Wochen, sechs Wochen. Nein, etwas länger, in zwei Monaten haben wir. 11. Juli ist das Datum, was ich im Kopf habe. Ich hab das Datum 11. Juli im Kopf, weil das ist der letzte Sitzungstag des Deutschen Bundestages vor den Sommerferien und eine Sitzung des Bundesrates. Ich möchte, dass wir diesen Bundesrat erreichen mit Entscheidungen, die wir vorher gemeinsam getroffen haben, damit wir zeigen, wir machen jetzt wirklich etwas.
Und Sie wollen die Stimmung im Land drehen, weil ja immer wieder gesagt wurde, aber so als Stimmungskanone sind Sie bis jetzt auch noch nicht so aufgefallen.
Naja, ich bin kein Karnevalsprinz und ich bin das ist nun wirklich wahr, ich bin auch nicht der Entertainer der Republik. Ich bin derjenige, der jetzt Regierungsverantwortung trägt mit einem Kabinett zusammen, das wirklich gut zusammengestellt ist. Das haben Lars Klingbeil und ich heute beim Bundespräsidenten auch noch uns beide gesagt, wenn man diese Mannschaft sieht, wir haben eine wirklich gute Regierungsmannschaft. Wir haben interessante, neue Gesichter, Persönlichkeiten gewonnen, auch von Menschen, die vorher nicht in der Politik waren und nicht in der ersten Reihe gestanden haben. Wir wollen jetzt liefern. Ja. Wir sind hier nicht für die Stimmung im Lande in erster Linie verantwortlich. Wir sind dafür da, dass wir die Grundlagen schaffen, dass dieses Land wieder zu optimistischer wird und etwas zuversichtlicher in die Zukunft schaut.
Und das Ausland schaut auch auf Deutschland, schaut auch auf Sie. Sie haben immer kritisiert, dass Olaf Scholz in Europa irgendwie nicht ernst genommen wird. Jetzt werden Sie morgen als erstes nach Paris reisen, dann nach Warschau und im Prinzip dafür sorgen, dass die Europäer gerade gegenüber einem Trump stärker sind. Wird Ihnen das wirklich gelingen können?
Ich glaube ja. Ich bin auch deswegen sehr zuversichtlich, weil ich in der letzten Woche auf dem Kongress der Europäischen Volkspartei in Valencia war. Wir stellen ja mittlerweile 13 von 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Wir sind die größte Fraktion im Europäischen Parlament. Wir stellen sehr viele Mitglieder der EU-Kommission. Also die Europäische Volkspartei, die Europäischen Christdemokraten sind mit Abstand die stärkste politische Kraft in ganz Europa. Und ich habe da so viel Zustimmung bekommen und so viel Unterstützung bekommen. Und ich bin ja auch geprägt durch meine Tätigkeit im Europäischen Parlament. Das hat mich sehr geprägt. Das hat mein politisches Koordinatensystem bis heute bestimmt. Und ich werde ein sehr europäischer Bundeskanzler sein.
Deutschland war ja sehr lange Angela Merkel. Die war heute auch da. Was hat die Ihnen gesagt?
Wir haben noch gar keinen Kontakt miteinander gehabt. Da hat sie oben auf der Tribüne gesessen. Sie war auch dann beim zweiten Wahlgang nicht mehr da.
Keine SMS oder so?
Ehrlich gesagt, ich habe noch gar nicht schauen können.
Keine Zeit.
Das werde ich heute Abend
in
Ruhe machen. Aber ich gehe davon aus, dass sie mir genauso, wie sie mir vorher viel Glück gewünscht hat, auch heute gratuliert hat.
Ihre Kinder und Ihre Frau waren ja heute eben auch im Bundestag. Wir haben es eben kurz besprochen, habe ich auch gesehen. Auch ein ambivalenter Tag für die Familie, muss man ja sagen. Wie haben Sie sich als Familie darauf vorbereitet, dass Sie jetzt als Kanzler auch unter schwierigen Bedingungen starten, muss man sagen? Ich meine nicht nur den Tag heute, sondern die ganze politische Lage.
Das ist so, und ich bin seit 1998 der erste Bundeskanzler, der wieder Kinder hat. Und wir haben das natürlich in der Familie besprochen, und das ist auch für meine Kinder und Enkelkinder keine ganz leichte Situation. Sie waren heute mit dabei, aber sie werden nicht Teil meines politischen Lebens. Die Familie trägt das mit, aber ich habe die große Hoffnung und auch die Bitte, dass Kritik, die notwendig ist, an mir geübt wird und nicht an meinen Kindern, nicht an meiner Familie. Ich hoffe, dass es gelingt und dass ich auch andere Väter und Mütter ermutigen kann, politische Spitzenämter einzunehmen, auch wenn sie Familie haben.
Sie haben 7 Enkelkinder. Wie erklärt man denen das, was Opa jetzt macht beruflich?
Naja, der Älteste ist gerade in dieser Woche in seinen Abiturprüfungen.
Und mit denen, versteht das schon mal gut.
Der versteht sehr viel davon. Auch die Nächsten verstehen sehr viel davon. Ich diskutiere mit denen viel über diese Fragen. Aber sie möchten natürlich nicht Teil des politischen öffentlichen Lebens sein. Dafür habe ich Verständnis und ich hoffe, dass auch die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger dafür Verständnis haben.
Noch ganz kurz, Herr Merz, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Sie sollen ein 10-Liter-Fass Bier aus der sauerländischen Heimat mit dabei haben?
Ja.
Ist das schon im Kanzleramt?
Das ist hier, das ist seit gestern gekühlt.
Okay.
Und ich werde gleich dem Kabinett auch anbieten, dass wir gemeinsam auf diesen Tag heute und auf den Beginn unserer Arbeit ein ordentliches Glas Bier miteinander trinken.
Also eine Mischung zwischen Anstoß und vielleicht auch ein bisschen Frust trinken nach historischen...
Nein. Also wir werden ganz sicher keinen Frust trinken, das ist sowieso nicht meine Art, das habe ich noch nie gemacht. Wir werden heute Abend anstoßen auf unsere gemeinsame Arbeit. Und im Vordergrund steht das Wort Arbeit.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir ins Kanzleramt kommen durften und einen guten Start, guten Abend.
Herzlichen Dank.